Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist warm draußen, es ist Juli. Wir haben noch Juli. Ja, wir haben noch Juli. Und es ist Tour de France Zeit und deswegen nehmen wir etwas öfter auf als gewohnt. Und deswegen begrüße ich diese Woche schon zum zweiten Mal den lieben Thomas aus München. Obwohl, wir hatten ja Sonntag aufgenommen, ne?
Mhm. Ja,
fängt die Woche,
guten Abend.
Fängt die Woche jetzt montags an oder sonntags? Ne? Das ist je nach christlichem Hintergrund wahrscheinlich unterschiedlich geprägt. Nun ja, nun denn, uns geht's gut? Fragezeichen?
Uns geht's gut.
Das ist schön, das ist sehr schön. Es kann gleich sein, dass nochmal meine Tochter hier reingestürmt kommt, um mir gute Nacht zu wünschen. Davon bitte nicht irritieren lassen. Ich ignoriere das auch einfach weg, weil es ja Tour und da muss man Prioritäten setzen. Also, wir hatten das letzte Mal aufgenommen am vergangenen Sonntag und ich bin immer noch nachhaltig irritiert, dass Montag kein Ruhetag war, so wie wir es hier schon mehrfach diskutiert haben. Und deswegen habe ich mich jetzt
ganze Senderablauf durcheinander.
Ja, es ist alles durcheinander. Das ist alles nicht mehr, nichts mehr ist mehr, wie es war. Und deswegen habe ich auch am Montag gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, die Etappe zu gucken. Also ich weiß vom Montag gar nichts. Und schaue mir gerade zum ersten Mal, naja gut, also das war jetzt auch, offensichtlich ist da auch nicht so viel. Ah doch, jetzt weiß ich ja, was war am Montag. Jetzt erinnere ich sogar. Ich erinnere sogar, dass ich die Zusammenfassung gesehen habe. Ich Pfosten. Weil ich habe mich gefreut, wurscht. Also ich kann jetzt wieder du schaust den Eurosportplayer immer über den Rechner, ne? Hallo?
Ja.
Mann, heute wollen mich alle veräppeln. Ich dachte gerade, die Leitung wäre weg. Du schaust den Eurosportplayer über dem Computer, ne, immer?
Größtenteils, ja.
Mhm. Weil ich konnte den bisher auch nur über den Computer gucken. Aber jetzt habe ich wieder eine Lösung, wie ich den auch auf dem Fernseher gucken kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Da habe ich mich Montagabend die Zusammenfassung geschaut. Deswegen lass uns doch einfach mal über die Etappe vom vergangenen Montag sprechen. Das war die Etappe, die man angesetzt hatte von Saint-Flour nach Albi. Albi, ein Ort, immer wieder gern genommen. Und ja, wir hatten vorher schon gesagt, okay, es geht ein bisschen bergauf, bergab vorher. Aber im Grunde genommen wäre es jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn dort ein Sprinter das machen wird.
Ja, aber eine sehr lange Etappe, 217,5 Kilometer raus aus dem Massif Central nach Albi. Und ja, wir hatten beim letzten Mal eigentlich prophezeit, dass es eine recht eintönige Sprintetappe werden würde. Mhm. Aber dem war dann doch nicht so. Was, wenn ich hinterher so ein bisschen recht drüber nachdenke, auch einfach der Tatsache geschuldet war, die du gerade schon erwähnt hast, dass am Montag kein Ruhetag war, weil ja, so ein Tag mehr hinten dran, da sind die Leute einfach extrem müde und da hat so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ganz schön Seitenwind gereicht, um im Finale, ja, das Feld in viele, viele Einzelteile zu zersplitten.
Und viele Gruppen, ich habe auch irgendwann beim Schauen in der Zusammenfassung wirklich so komplett den Überblick verloren gehabt. Wer, wann, wo, war natürlich auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass so eine Zusammenfassung nie ganz so gut sein kann, wie wenn man es live schaut, aber ich hatte wirklich komplett den Überblick irgendwann verloren, wer in welcher Gruppe, wo und was. Und hatte auch immer nur, Entschuldigung kurz, hatte gerade immer nur den Gedanken, wo ist Quintana, der ja ein potenzieller Kandidat ist, bei solchen Windkanten irgendwo
fliegen. Ja, aber was erstaunlich war, ausgelöst wurde ja diese Aktion durch EF Education First. Ja. Also man hatte den ganzen Tag schon so das Gefühl, okay, da könnte vielleicht was passieren, weil ich hatte mich am Anfang der Etappe darüber gewundert, warum immer Astana einen Fahrer mitschickt in die Führungsarbeit. Also die haben jetzt keinen Sprinter an Bord und hatten auf der Etappe eigentlich auch nicht so die Ambitionen, aber im Nachhinein wohl, ja, so als Vorsichtsmaßnahme, um da schon vorne zu fahren, denen hat es am Ende nicht viel gebracht, aber zurückzukommen zu EF Education First, die das Ganze initiiert haben, haben sich vorne eingespannt, dann ist es wieder ein bisschen stillgefallen und dann kam die nächste Welle, also die nächste Windkante und dann sind die hinten rausgeflogen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, einfach, man dachte, sie sind zum richtigen Zeit am richtigen Ort, um dann genau zur richtigsten Zeit am falschen Ort zu sein. Also
ja, aber altes Radfahrersprichwort besagt ja, man sollte nie etwas auslösen, was man nicht unter Kontrolle hat.
Ja. Vielleicht dachten sie es, ne? Manchmal denkt man ja auch, man hat es unter Kontrolle und dann ist es nicht so. Insgesamt über die Länge der Strecke auch, ne, hatte ich nicht erwartet, dass so viel los ist, muss ich ehrlich gestehen. Also das, wie soll man sagen?
Mhm. Und es gab dann ja mehrere Staffeln, also denjenigen, den es am schlimmsten getroffen hatte, war in dem Moment George Bennett, der sehr gut platziert war noch in der Gesamtwertung. Der war aber gerade leider Flaschen holen und war dann ziemlich mutterseelen alleine da unterwegs und hat am Ende keine Chance mehr gehabt, irgendwo noch in eine Gruppe reinzukommen. Und dann dahinter diese, ja, die zweite Staffel sozusagen hinter der ersten großen Staffel, unter anderem mit Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang oder auch einem Richie Porte beispielsweise. Ja, das war so, die hatten zuerst den Postabgang verpasst, weil sie da scheinbar an einem Kreisverkehr die falsche Seite genommen haben und dann ist da der Faden gerissen im Feld. Aber die waren halt, ja, so bis auf 14, 15 Sekunden wieder dran. Und dann, ja, haben sie meiner Meinung nach einen taktischen Fehler begangen, weil die haben diese Staffel, diese Gruppe, wo sie drin waren, da waren noch viele Helfer dabei von Pinot und Fuglsang, haben sie gesprengt und haben versucht, diese Lücke mit einem Hauruckverfahren, mit einem Sprint zuzufahren. Aber dann musst du wirklich sicher sein, dass du das auch zufahren kannst, weil wenn du dann wieder zurückfällst, dann ist natürlich alles total unorganisiert und der ganze Rhythmus der Gruppe ist weg und du verlierst viel Zeit. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, die wären mit den Helfern über diese Welle drüber gefahren, hätten die vordere Gruppe auf 15, 20 Sekunden gehalten und hätten am Ende vielleicht 30, 40 Sekunden verloren und nicht 1 Minute 40.
Ja, das war viele Fort für nichts im Grunde genommen. Ne? Also da, wie du sagst, man muss dann sicher sein, dass es auch klappt. Man muss halt irgendwie, ja, keine Ahnung, da muss man auch all in gehen. Ne? Dann darf man nichts zurücklassen. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht dann auch zu vorsichtig war und nicht dann bereit war, alles zu geben. Ich seh
Ja
gerade
klar,
noch.
aber das war, die waren so ein bisschen wie so ein Hund, der so eine Wurst vor der Nase hatte. Also die hatten da das Ende des Feldes schon in Sichtweite gehabt, sind dann aber nicht rangekommen, weil das ist na, unheimlicher Effort, den du da bringen musst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, es ist halt immer einfacher gesagt als getan. Die hatten einfach Panik in dem Moment.
Ich sehe gerade lustig in unserem internen Chat noch die Nachricht, die ich am Montagabend irgendwie 10:30 geschrieben habe. Cool, das sind jetzt schon ein paar unter Druck. Da hast du drauf gesagt, ich würde sagen, der Kampf ist heute ja schon entschieden. Das war jetzt am Montag so aus dem Ärmel geschüttelt. Siehst du das immer noch so?
Ja, natürlich. Die große Hoffnung der Franzosen, Thibaut Pinot, der bislang eine fehlerfreie Tour hingelegt hat.
Und eine
Also
unauffällige auch, ne? Also.
unauffällige, fehlerfreie Tour. Er war sogar vor Geraint Thomas und den Team Ineos-Fahrern platziert in der Gesamtwertung und hatte eine super Ausgangsposition. Aber das ist natürlich auf einen Schlag durch eine Unaufmerksamkeit alles weg gewesen. Und auch, ja, wie gesagt, viele andere Favoriten sind dadurch ins Hintertreffen geraten und ja, gut. Team Ineos hat sich da schadlos gehalten und ist jetzt natürlich so, dass Geraint Thomas dadurch wieder in der Pole Position ist und ja, aber das einen Leid ist des anderen Freud. Also es gab jetzt auch einige Favoriten, die von dieser Unaufmerksamkeit der anderen profitiert haben.
Ja, zum einen und auch vielleicht Leute, die man nur zum erweiterten Favoritenkreis zählen würde, die aber an dem Tag sich da auch gut und aufmerksam gezeigt haben. Und was ja auch dazu gehört, ne, also ein Toursieger muss sich auch aufmerksam zeigen, ist, dass zum Beispiel sich im Gesamtklassement ein Emanuel Buchmann an dem Tag einfach mal auf Platz 5 geschoben hat.
Ja, super. Also Bora Hansgrohe ist ja eigentlich eine Mannschaft, die sowas auch gut kann, Windkanten fahren. Und ja, die hatten diese Situation genau richtig eingeschätzt, waren zur rechten Zeit am richtigen Ort und ja, haben da ordentlich vorne mit, sind durch die Führung gegangen und haben diesen, waren maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Abstand zur hinteren Gruppe zustande kam und Emanuel Buchmann hat sich da absolut schadlos gehalten, 5 Plätze gut gemacht, auf Platz 5 vor und ja, aber was ich erstaunlich fand, wenn man sich mal so, ja, andere ausländische Medien anguckt oder auch Interviews von anderen Fahrern, den hat immer noch keiner auf dem Schirm.
Ja, aber haben wir da vielleicht eine zu deutsche Brille? Vielleicht ist er gar nicht so gut.
Das
Ich
wird sich
erinnere
zeigen,
mich,
klar, aber.
wie war es denn wo war es nochmal letzte, beim Schachmann, beim Giro, oder? Wo vorher noch nicht mal, hier, wie heißt nochmal, der Schnitzelmann, Contador irgendwie ihn in irgendeiner Art und Weise
Ackermann.
erwähnt hat. Bitte?
Ackermann.
Ackermann, sorry. Ah, immer mit diesen Männern komme ich
Ja, aber
durcheinander.
auch beim Giro war es so, Carapaz, den hat man 2 Minuten fahren lassen, Und keiner hatte damit gerechnet, dass der am Ende um den Gesamtsieg mitkämpft. Mhm. Von daher kann es immer sein, dass ein Outsider von so einer Rivalität dann profitiert.
Ja, ja, und ne, wie du schon sagst, also Hans Grohe, Bucher Hans Grohe, das Team, gilt jetzt als eines der aufmerksameren, ja, die also von in solchen Situationen selten zu denen gehören, zu den Verlierern solcher außergewöhnlichen Situationen gehören. Und Buchmann jetzt auch einer zu den Fahrern, wo man sagen würde, ja, den traut man eher zu, aufmerksam zu sein und an der Stelle in der richtigen Gruppe zu sein oder ja, aufs richtige Pferd mitzusetzen oder wie man das auch immer nennen mag. Ne? Also deswegen, wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, von nach dem Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren 63, dann 32, 30, hat sich so ganz, ganz langsam peu à peu nach vorne gearbeitet.
Ja, und er ist immer da, wo er sein muss. Also fährt fast immer vorne, ist ja aber auch weitgehend unsichtbar. Ja, und das ist eigentlich das genauso, wie du dich bis zu den richtig hohen Bergen verhalten musst. Aber ja, auch der von dir vorhin angesprochene Nairo Quintana hat sich, finde ich, in dem Bereich extrem gemausert. Also den hast du auch da auf der Etappe ganz vorne an der Spitze des Feldes gesehen. Der ist mit durch die Führung gefahren, war sehr aufmerksam. Und das ist ja auch eigentlich die beste Art und Weise, ja, sich auf so einer Windkante nicht überraschen zu lassen, dass du einfach vorne mit durch den Kreis.
So, jetzt bist du kurz weg. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich drücke hier einfach.
Ja, wunderbar.
Ja, jetzt bist du wieder da. Sorry, du warst gerade kurz weg.
Ja, also es ist das Beste,
genau,
auf so einer Windkante einfach vorne selbst mit durch die Reihe zu fahren. Da bist du am sichersten einfach. Ja. Und genau das hat sich Nairo Quintana zu eigen gemacht. Das hat er auch schon bei Paris-Nizza genau gleich wie Bernal gezeigt. Und ja, die beiden Leichtgewichte, die Kolumbianer, die zeigen es da so ein bisschen den etablierten Fahrern, wie es geht.
Mhm. Und da bedarf es ja gar nicht so viel zu, ne? Also ich sag mal, den Quintana von vor 2-3 Jahren, im Vergleich zum Quintana von jetzt, also mal abgesehen von der Form, die ich jetzt mal als Grundvoraussetzung dazu betrachte, bei so einer Rundfahrt mitzufahren, der braucht auch vielleicht noch nicht mal selber was gelernt zu haben. Der kann auch einfach hinten im Auto einen sitzen haben, der ihm mal ordentlich zusammenpfeift und zusammen ordentlich sagt, was er zu tun hat. Das ist ja bei vielen Fahrern so, dass man das Gefühl hat, okay, da, wer weiß, wie die gesteuert werden und wer weiß, wer da gerade hinten was sagt. Reicht ja schon, wenn da vielleicht Movistar mal einen Fahrer oder einen Betreuer oder einen sportlichen Leiter oder so engagiert hat, der da hinten mal so ein bisschen die Fäden zieht. Vielleicht ist auch
das ja, aber was ich erstaunlich fand hinterher, die Aussage mancher Fahrer, dass sie gar nicht mal davon überrascht wurden, sondern dass sie einfach nicht mehr mitfahren konnten, auch obwohl sie vorne waren. Also da sieht man halt, die Leute werden müde nach einer gewissen Anzahl von Renntagen. Ja, und auch das sorgt dafür, dass Leute auf der Windkante abfallen. Es ist nicht immer nur, dass man schlecht platziert ist, sondern du musst einfach auch dazu die Beine haben. Und na, für die Mannschaft Movistar war das an dem Tag ja so ein zweiseitiges Schwert. Die hatten zum einen Quintana und Valverde vorne mit dabei, lange Zeit. Aber ja, Landa war auch dabei, aber der wurde dann Opfer einer Kollision, ist gestürzt und hat sogar noch mehr Zeit am Ende dann verloren.
Ja, mein heimlicher Daumendrückkandidat ist damit, da kann man schon sagen, raus aus der Nummer. Ne? Also anders, da müsste jetzt schon wirklich.
Ja, aber man muss einfach sagen, Pech.
Ja, ja, ja. Ne, also wie auch immer, ist nicht, sag mal schnell, wer ist denn noch gestürzt? War das am Montag oder war das am Mittwoch, wo Port endlich gestürzt ist?
Das war gestern.
Gestern. Ja, ich habe es nur gelesen, ne? Wo er selber ja schon irgendwie so damit umgeht, dass er sagt, na, Gott sei Dank, das habe ich jetzt hinter mir. Ne? War nicht schlimm, Gott sei Dank, hat geklappt. Ne? Also finde auch diese Grundeinstellung dazu ganz gut, ne? Zu sagen, alles klar, es passiert eh, jetzt kann ich es abhaken. Gut so. Der ja auch im Gesamtklassement sich an dem Tag auch nochmal ein bisschen was eingefangen hat. Ne? Der gehört also auch nicht zu dieser ersten Gruppe, die reingekommen ist, sondern ich glaube zur zweiten oder dritten sogar.
Ja, die Verlierer dieses Tages, Thibaut Pinot verliert 1:40, genau gleich wie Rigoberto Urán, Richie Porte und Jakob Fuglsang und Mikel Landa verliert gar 2:09.
Ja.
Aber am Ende, ja, gab es dann aus dieser ersten Staffel heraus, ja, ich will das nicht richtig einen Massensprint nennen, sondern eher einen Sprint mit verschärften Bedingungen. Und ja, auch der unterlag nicht den typischen Massensprintgesetzen, denn am Ende waren alle ein bisschen überrascht darüber, dass sich da Wout van Aert gegen die Topsprinter durchgesetzt hat.
Aber auch vielleicht, ne, macht er das auch an dem Tag, dass, ich sag mal so, das Profil war jetzt auch nicht ganz, ganz einfach, ne? Das war jetzt keine komplett topfeigene Sache.
Ich glaube, es waren so zwischen 2.000 und 3.000 Höhenmeter.
Echt? So viel? Ah, okay. Das habe ich nicht, das sah ich, hätte ich jetzt dem Steckenprofil so nicht entnommen. Lange Distanz, ne? Also es war schon einem Klassiker nicht unähnlich. Ne? Und warum soll der da nicht auch. Jetzt hat es ein bisschen halt Michael Matthews und Sunweb, die haben ja da vorher schon, also den hätte ich so 3-4 Kilometer vor Ende der Etappe, dachte ich noch, ach, das könnte was werden.
Weil die haben wirklich. Ja, aber die haben eigentlich auch Matthews da den Sprint perfekt angefahren, aber man hat sich so gefragt, warum fährt der jetzt nicht los? Und dann war es halt zu spät, dann kamen die anderen von hinten.
Ja,
und was du, so.
Was du eben meintest, so, ne? Irgendwann sind die Beine vielleicht auch einfach leer.
Ja, und das hat man in den kommenden Tagen dann auch bei Messi so ein bisschen gesehen. Aber was, ja, eigentlich eines der Bilder der Tour de France bislang. Elia Viviani hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, diesen Sprint habe ich jetzt gewonnen, guckt da rechts rüber, traut seinen Augen nicht, wer kommt da?
Ja, also ja, das stimmt wohl. Wie einem kleinen Jungen, dem man sagt, den Weihnachtsmann gibt's doch nicht. Das stimmt. Ich glaube, das ja, also einfach Verblüffung. Und aber warum soll Van Aert, ne, als was hat er dieses Jahr schon gewonnen? Also der war doch schon, gucken wir mal gerade in die Statistik.
Er hat bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen, hat auch ein Zeitfahren gewonnen.
Ja.
Also hat auch schon einen Sprint da gewonnen, unter anderem gegen Sam Bennett. Okay, Sam Bennett war da schlecht platziert, aber hat da schon aufblitzen können, welche Sprintfähigkeiten er hat.
Er hat sogar das Punkte-Quali-Trikot von der Dauphiné geholt. Und hat jetzt auch bei diversen Klassikern irgendwie, ne, weil man, also ich sage jetzt keine Siege, ne, aber Strade Bianchi dritter
Platz. Klar, wenn du daran denkst, bei Paris-Roubaix, wie viele Defekte und Stürze der da hatte und dann trotzdem noch so super gefahren ist, das war schon extrem beeindruckend.
Ja, also so richtig, also also ich glaube, wenn jetzt, keine Ahnung, hätte jetzt an dem Tag gestanden, André Greipel hat die Etappe gewonnen, dann hätte ich mich fast mehr gewundert als Van Aert. André Greipel, der so ein bisschen noch im Ironiemodus unterwegs ist, zusehends. Ja, Wout van Aert gewinnt die Etappe, vielleicht dann auch nochmal kurz gesamt vor Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews und Peter Sagan. Wie sagt das übrigens mal, komplettiert die Top 5? Im Gesamtklassement bleibt führend Julien Alaphilippe, Gerard Thomas, Zweiter, Egan Bernal, die zwei Team Ineos, Fahrer Platz 2 und 3. Steven Kreuzweig auf 4, Emanuel Buchmann 5, Enric Maas 6, dann Adam Yates, Nara Quintana, Dan Martin und Ciccone machen die Top 10 voll. Verlierer des Tages hast du auch eindeutig schon gesagt und das kann man, ja, müsste man, können sich George Bennett und Pinot wahrscheinlich gegenseitig im Schnickschnackschnuck ausmachen, wer der größere Verlierer an dem Tag ist. Beide in gewisser Hinsicht. Der Fall Montag war dann Ruhetag und ich glaube mehr, also war ein überraschend ruhiger Ruhetag, ne? Irgendwie keine Meldung.
Ja, gut, eine Dopings. Doping im erweiterten Sinne, E-Doping, weil verschiedene Mannschaften mit E-Bikes unterwegs waren am Ruhetag.
Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, da gab es von Specialized so eine Aktion, wo unter anderem der Mannschaft De König Quickstep und auch Bora Hansgrohe ganz neue E-Rennräder hingestellt wurden und die mussten dann damit fahren.
Okay. Das Specialized, welche rausgebracht hat, das habe ich mitbekommen, aber den Kontext mit der Tour de France habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, wahrscheinlich für die eine unheimliche Werbewirksamkeit, aber wie gesagt, ich sehe das für den Radsport an sich eher als Paradoxum.
Ja, also es ist für mich, wie gesagt, ich glaube, wir hatten das schon mal, Fortbewegungsmittel und kein Sportmittel, aber als Fortbewegungsmittel kann es ja durchaus eine Berechtigung haben oder hat es bestimmt auch in manchen Gegenden und manchen Altersklassen und Berechtigung. Also ich denke mittlerweile, jemand, der irgendwie einen Arbeitsweg von 25 Kilometer hat und das mit dem normalen Rad nicht schafft und deswegen mit dem E-Bike fährt, auch in den 40er, 50er Jahren seines Lebens, immer noch besser, als wenn er mit dem Auto fährt. Aber bei sportlichen Wettkämpfen, da sind wir, glaube ich, völlig d'accord. Ist das wenig so? Aber in der Vergangenheit gab es ja öfter irgendwelche Doping-Aufklärungen oder hier eine Durchsuchung und da was. In der Hinsicht meine ich, war es einfach ruhig. Und hoffen wir, dass aufgeschoben
Stimmt in dem Sinne, ja. Obwohl, Ja, doch.
Ja, ne? Also es ist auch so gar nichts bisher. Also noch nicht mal die ARD hat irgendwo ein Spritzchen gefunden. Also
ja, gut. Also dieses Thema, was wir beim letzten Mal schon angerissen haben, Ketone, da ja, scheiden sich jetzt auch die Geister, wie man damit umgehen soll. Aber Fakt ist, dass das ja eine erlaubte Substanz ist und viele Teams, was jetzt so nach und nach rauskommt, das auch bewusst einsetzen.
Ja, aber weißt du, wenn ich es festmache, es gibt hier in Köln ja den Kölner Express. Ja? Der Kölner Express ist sowas wie die Bild-Zeitung, nur ohne politischen Auftrag. Ja, also politisch weitgehend neutral, glaube ich. Also ich entnehme das. So, und da gucke ich so einmal am Tag zumindest über die Webseite, so auf die erste Seite, auf die Landingpage drauf, so, ne? Und gucke den Sportbereich an und dann sehe ich da irgendeinen Bericht zum ersten FC Köln Trainingslager von vor 10 Jahren. Oder keine Ahnung, was da sonst noch für Dreck steht. Ja? Aber wenn da nichts steht über einen Dopingskandal bei der Tour, dann denke ich mir immer, alles klar, dann ist es gut. Weil das ist, was Lisi Müller liest, das ist, was Heinz Rudolf liest und das ist, worüber wir uns Sorgen machen müssen und was die Sponsoren nicht lesen möchten. Ne? Und solange da nichts steht, denke ich mir immer, alles klar, alles in Ordnung. Ne? So sehe ich das, weil klar, dass wir Insider, vermeintlichen Insider oder die glauben, dass sie Insider sind, dass wir da immer irgendwo etwas, was möglicherweise schwierig sein könnte, finden, ne? Geschenkt. Aber wir sind ja auch nicht die Zielgruppe, die die Sponsoren erreichen müssen und deswegen denke ich nicht, dass das, also in der Hinsicht einfach, ja, dass alles gut ist, ne, sozusagen. Und das hatten wir ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Also deswegen alles gut. Aber wer ja, weiß, ne, die Tour ist erst in Paris zu Ende und was bis dahin noch kommt. Hier zum Beispiel nur als kurzes Beispiel, ja. Was für Meldung hier beim Express im Sport ist. Dirk Nowitzki glaubt an Frustviertel. Ich glaube, das hat was mit Basketball und, wie heißt das andere hier, Autofahren zu tun. FC, ne, also es ist einfach ein Wette mit Insiderwissen. Oh, haben sie dich erwischt? Ne, also das ist völlig egal alles. Also, ne, und solange da nicht steht von uns, dann ist doch alles gut. Und deswegen.
Ja, aber zurück zum Ruhetag. Genau. Vielleicht ein Fahrer, dem entweder der Ruhetag nicht so bekommen hat oder dem auch der Ruhetag nicht geholfen hat, war leider Rick Zabel, der Fieber hatte und dann nach dem Ruhetag nicht wieder antreten konnte.
Genau.
Der erste Deutsche, der die Tour beenden musste.
Die hatten wohl die Hoffnung, dass das Fieber sich legen wird, aber ja, hat sich nichts getan und deswegen musste er aufhören, genau.
Ansonsten bleibe ich dann weiter mit ja, der Etappe Nummer 11.
Ich wollte noch eine Sache sagen, zum Thema hier Ausstiege, Verletzungen und. Mal abgesehen von etwas kuriosen Dingen, zu denen wir noch kommen werden, ist halt so, dass bis jetzt wirklich immer noch die Anzahl der ausgeschlossenen, wollte ich gerade sagen, von Fahrern, die nicht mehr antreten, immer noch recht gering ist. Ne? Also wenn ich mir jetzt anschaue, am Ruhetag, also Etappe 10, 11. Etappe, ne? Rick Zabel, Niki Terpstra ist bei der 11. Etappe jetzt gestürzt, deswegen raus, aber immer noch irgendwie hält sich das so in Grenzen im Vergleich zu früher, finde ich.
Ja, auch, weil es nicht so viele schwere Stürze gab, ja, wie in den vergangenen Jahren vielleicht und auch diese Stürze weitestgehend glücklicherweise glimpflich ausgegangen sind.
Ja, da ist immer nur, man hat, also ich habe jetzt noch nicht einmal irgendwie so gesehen, dass da auf einmal 50 Mann auf der Straße liegen, ne, und das bei Tempo 50 irgendwie, ne, wo du dann hinterher einfach mal 3-4 Jungs zusammenfegen musst, damit es überhaupt wieder weitergehen kann. Ne, insofern alles gut. Aber machen wir jetzt einfach weiter, wie du schon gesagt hast, mit Etappe Nummer 11. Das war die Etappe vom vergangenen, ich bin tagemäßig ein bisschen durcheinander, vom vergangenen Mittwoch dann, also gestern.
Genau, Etappe 11, Albi nach Toulouse, 167 Kilometer und Toulouse ist ja vor allem bekannt für Raumfahrt, Airbus und ja, da waren wir gespannt, wer da die Raketenendstufe zünden konnte am Ende. Man hatte eigentlich diese Etappe viel mehr im Vergleich zu der vorigen Etappe vom Ruhetag für Windkantenverhältnisse auserkoren. Aber ja, der Wind gab es an diesem Tag da nicht her, dass da noch entscheidend eine Staffel irgendwie aufgeht. Es war zwar hektisch im Finale, aber für größere Abstände hat es nicht gereicht. Es war eine Vierergruppe dann vorne mit Calmejan, Rossetto, Perez und De Gendt, aber nicht Thomas De Gendt, sondern Aimé De Gendt, auch ein Belgier, aber vom Team Fontigroupe Gobert, glaube ich. Ja, und dieser Aimé De Gendt, der war auch der, der am längsten vorne bleiben konnte, hatte aber am Ende gegen diese Sprinter übermacht nichts entgegenzusetzen. Und ja, wie gesagt, kurz vor Ziel, 25 Kilometer war es, glaube ich, wurde es mal hektisch. Da gab es dann jenen besagten Sturz, wie du gerade schon gesagt hast. Niki Terpstra musste daraufhin die Tour de France aufgeben, ja. Mit verwickelt unter anderem auch Richie Porte und auch Nairo Quintana. Ja, hatten aber dann kaum Mühe, da wieder ins Feld reinzufahren. Und ja, für Niki Terpstra natürlich bislang eine absolut verkorkste Saison in dem neuen Team.
Ja, den hat es geschmissen und ja, gute Besserung. Es war, glaube ich, dann am Ende ein Verdacht auf Schlüsselbein, ne? Wenn ich das richtig...
Ich glaube Schulterbruch.
Schulter,
also, glaube ich, ja.
Das andere, mit, was oben ist.
Aber er hatte sich ja auch schon bei der Flandern-Rundfahrt war gestürzt und hatte sich da schwer verletzt und somit waren für ihn auch schon die Klassiker gelaufen.
Ja. Ja, manchmal hat man kein Glück und das Pech kommt dazu. Was soll man sagen? Gute Besserung kann man dann eigentlich nur sagen. Am Ende kam es dann dazu, zu dem, wie wir ihn, glaube ich, auch angekündigt hatten, Sprint, nicht weiter überraschend. Ja, und da muss man wieder sagen, also zum die Dummheit eines manchen Zuschauern, dass das nicht aufhören kann. Ah, zwei Sachen. Eine habe ich, erstmal den Gedanken zu Ende führen. Die Dummheit mancher Zuschauer nimmt wohl kein Ende. Hast du auch wahrscheinlich das Bild gesehen von, ich glaube, es
Bonifacio.
War...
Bonifacio.
Genau, ein Italiener. Was denn, der einfach mal, genau, Nicolai, war das
Bonifacio.
Von...
Bonifacio.
War das von Team Energy?
Okay. Mhm, total.
Ja, hätte ich jemanden total anders in Erinnerung gehabt, der einfach mal einem Zuschauer mit dem Helm das Telefon aus der Hand geschossen hat, völlig zu Recht und deswegen hinterher wild auf seinen Lenker eingeprügelt hat, fand ich, also dass das nicht aufhört, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, und da komme ich wieder zum anderen Punkt, irgendwo flatterte die Tage via Twitter so ein GIF an mir vorbei, wo auch irgendjemand neben den Fahrern hin und her lief und einfach andere Zuschauer, den so, das hast du bestimmt auch irgendwo gesehen, andere Zuschauer einfach so weggecasht haben.
Ja.
Das fand ich ganz famos und ich verstehe nicht, dass das im Ziel nicht auch passiert, ne? Wenn einer seine Hand so weit raushält mit dem Telefon, dass man dem Typ nicht einfach sagt, ey, lass sein. Das, also diese Selbstjustiz ist nicht, sondern diese das Zurechtweisende auch, dass ich in
dem. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, auf Etappe 1 hatten wir das auch, kurz vor diesem Massensturz stand ein Polizist auf der Straße. Sollte eigentlich so auch nicht sein.
Nee, das stimmt. Okay. Ja. Also, ne, dass sich Einzelne mal falsch verhalten, geschenkt, ne? Da werden wir nichts gegen machen können, ne? Aber wenn es irgendwie möglich ist, oder es muss ja möglich sein, dass zumindest dann die anderen drum einen, um einen herum, ne, also dass man sich da, dass man, da kann man einfach mal sagen, ey, pass mal auf hier, das ist jetzt gerade nicht angebracht, ne? Du kannst hier gerade die Tour entscheiden, im schlimmsten Fall. Durch dein
Ja, aber ist ja in dem Falle nochmal gut ausgegangen, außer natürlich für dieses Mobilfunkgerät.
Ja, da bin ich aber jetzt wirklich dem, also da habe ich wenig Mitleid mit, muss ich sagen.
Wird wahrscheinlich dann seinen ewigen Frieden da auf der Zielgeraden von Toulouse gefunden haben.
Ja, also da bin ich völlig, völlig einverstanden mit, dass das Ding jetzt Wumpe ist. Völlig in Ordnung, finde ich gut so. Soll er daraus lernen, hoffentlich der Mensch, der es gehalten hat. Ja, aber um zurückzukommen, aber das andere Bild hast du auch gesehen, ne, wo die den rausgecasht haben.
Mhm.
Ja, wüsste jetzt leider nicht mehr, wie ich es finden soll, aber das fand ich wirklich
ja,
ganz,
aber
ganz
auch schön. Da sieht man, dass eigentlich so, ja, Hooliganismus wenig verbreitet ist, glücklicherweise unter Radsportfans, und die gegenseitig da eigentlich schon für Ordnung sorgen.
Und auch kein in keinster Art und Weise oder in keinster Form Nationalismus. Also ich habe noch nie irgendwie gehört, oder ich kann mich nicht daran erinnern, wenn, dann habe ich es ganz gut ausgeblendet, dass irgendein Radsportler wegen seiner Herkunft oder dass es da mal irgendwelche Streitigkeiten gab unter Fans oder irgendwie sowas, ne? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ne, klar, es gibt die irische Kurve, es gibt die holländische Kurve bei Alpe d'Huez zum Beispiel. Ja, aber das ist ja mehr so Tradition. Ne? Das hat jetzt nichts mit Nationalismus in dem Sinne, wie wir ihn nicht mögen, zu tun. Ist so zumindest mein Eindruck von der ganzen Geschichte. Und das ist auch eine der Sachen, weswegen ich den Radsport so gerne mag. Aber kommen wir zurück zur Sprintankunft, die ja eigentlich dann gelaufen ist.
Also dieser Sprint im Prinzip perfekt angefahren von der Mannschaft Jumbo-Visma. Und Dylan Groenewegen, ja, ist angetreten und hatte dann schon mal ein bisschen größeres Loch, aber Caleb Ewan konnte sich dann noch ansaugen und dann, ja, mit einem längeren Tigersprung noch vorbeiziehen.
Ja, sehr, sehr glücklich, konnte hinterher es sozusagen gar nicht fassen, dass er endlich das geholt hat, wo er schon so lange drauf hingearbeitet hat. Und war nicht Caleb Ewan auch derjenige, über den du gesprochen hast, mit dem Mangel an Traktion? Offensichtlich an dem Tag hat es ihm daran nicht gemangelt. Und ja.
Ja, aber er hatte dann einfach diesen Panthersprung besser ausgeführt. Das war einfach die Reifenstärke, die am Ende ausschlaggebend war. Und ich glaube, wahrscheinlich war sogar Dylan Groenewegen der stärkere Sprinter an dem Tag, aber Caleb Ewan hatte die bessere Position.
Ja, was ja auch, du musst, es reicht ja nicht, der Schnellste zu sein. Ne? Du musst auch an der richtigen Stelle sein.
Und was natürlich jetzt auffällt, es gibt keinen dieser großen Sprinter, der jetzt zwei Etappen gewonnen hat. Ja, das ist extrem ausgeglichen unter den Sprintern, wie wir es am Anfang der Saison schon prophezeit hatten.
Ja, wir haben es schon im Januar gesagt. Nee, aber stimmt. Also es konnte sich bis jetzt, und auch, dass Peter Sagan sozusagen gezwungen ist zwischendurch, also vielleicht können wir dann direkt so ein bisschen mal auf die einzelnen Wertungen zu diesem Zeitpunkt auch eingehen. Sagan natürlich immer noch mit großem Abstand der Führende, ne? 257 zu 184 Elia Viviani vor Sonny Colbrelli mit 174, Michael Matthews 167. Er macht es halt auch, dass er immer überall wie es Eichhörnchen Punkte sammelt. Ne? Und auch er hat ja jetzt nicht bis jetzt dominiert und alles abgeräumt, sozusagen.
Nee, und zumal sein bis dahin schärfster Rivale an dem Tag die Flinte ins Korn geworfen hat im Kampf um Grün, nämlich Michael Matthews. Die haben an dem Tag die Taktik umgestellt, nämlich im Team Sunweb ist Matthews den Sprint für Chase Bowl angefahren und hat dann auch selbst gesagt, dass er dieses grüne Trikot nicht weiter als sein oberstes Ziel sieht und ja, ist eigentlich gar nicht mitgesprintet.
Hatte ich heute bei der Übertragung zwischendurch, kurze Erklärung, ich hatte heute das Glück und Pech, zeitgleich zu Hause bleiben zu müssen, weil ein Familienmitglied krank ist. Und deswegen konnte ich ein bisschen was von der Etappe schauen oder größere Teile der Etappe schauen. Hatte ich aber beim Zwischensprint, dachte ich mir nochmal, wie der hat doch gestern gesagt, ist nichts mehr. Und dann ist er auf einmal vorne aufgetaucht. Das war, kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ich dachte zuerst, vielleicht war das auch nur eine Finte. Aber ja, im Endeffekt stellt sich dann doch raus, nee, ist wirklich so. Also er macht da nicht, er will beim Spiel nicht mehr mitmachen. Und ist wohl auch relativ erleichtert, ne, dass er jetzt sich da keinen Kopf mehr drum machen muss, so wie man zwischen den Zeilen lesen konnte.
Ja, also der Druck auf den Michael Matthews ist natürlich enorm.
Ja, und ich meine, andererseits muss man aber auch sagen, vielleicht so ein bisschen, was macht Team Sunweb jetzt? Ne? Also Etappengewinne, der Versuch, oder wo sehen sie jetzt ihre Stärke, wo möchten sie hin? Ist dann jetzt auch so ein bisschen die Frage, finde ich, ne? mit dieser Tour. Sie ist ja jetzt da, da muss man irgendwie damit umgehen.
Ja.
Aber ist nicht also unser Problem.
Team Sunweb hat halt, ja, sitzen so ein bisschen wie in so einem Schraubstock fest.
Ja.
Zum einen Michael Matthews natürlich ein super Sprinter, aber das ist natürlich irgendwo in diesen reinen Flachsprints auch handicapiert. Also für den muss es ausreichend schwer vorher sein, aber dann hat er immer noch das Problem, dass auch ein Peter Sagan genauso gut berghoch fahren kann im Prinzip wie er. Und da gibt es eigentlich kein Vorbeikommen. Und am Sonntag hatte man es jetzt schon mal mit einer Flucht mit Nicholas Roach probiert. Ist natürlich auch ein probates Mittel, wenn es mit Matthews nicht klappt.
Ja, oder Nikias Arndt hat man heute, schon mal gedacht, hat man ja auch mal vorne irgendwo in dieser einen Gruppe mitfahren sehen. Ne? Also ich denke, ihr Ziel kann nur sein, auf Etappensiege zu gehen, und da kann man ihnen jetzt einfach zum derzeitigen Zeitpunkt nur Glück wünschen, dass das irgendwie in irgendeiner Form da gelingen wird, weil die haben jetzt echt meiner Meinung nach zumindest schon ordentlich Pech gehabt bisher, ne? Also mit Dumoulin und Matthews, die beide irgendwie nicht so einschlagen können, ne? Weil entweder ist da halt immer noch der Sagan davor oder da ist halt einer, der sich verletzt hat oder Pech hat, ne? Also das ist schon echt, da möchte man nicht tauschen, sag ich mal vorsichtig, ne, als gegenüber dem Verantwortlichen. Aber kommen wir zurück. Caleb Ewan hat gewonnen an dem Tag. Wir waren jetzt bei den Leader-Trikots so ein bisschen. Gelbes Trikot hat sich nichts verändert. Unter den Top 10 hat sich sehr wohl was verändert. Denn Ciccone ist jetzt, ne, aus den 10 rausgefallen, was jetzt aber auch nicht wirklich überraschend ist.
Ja, an dem Tag hatte der einen Sturz und hat sich da an der Hand verletzt und deshalb viel Rückstand kassiert. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil ich das spannend gefunden hätte, wieder jetzt zum einen diese Doppelbelastung Giro und vielleicht dann auch mal die Tour auf Klassement verkraftet. Aber gut, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, Trek, Segafredo setzt in der Gesamtwertung alle Kräfte in Richie Porte. Und ja, Ciccone auf der anderen Seite hat ja jetzt genügend Rückstand, um Freiheiten vielleicht für das Bergtrikot zu bekommen.
Mhm. Ja. Und Porte ist ja immerhin auch noch so dabei, dass man sagen muss, ja, das kann ja noch was werden, ne? Also noch ist nicht...
Ja, und wer weiß, wie es dann im Hochgebirge aussieht. Also alles, was bis jetzt irgendwie passiert ist, kann natürlich am ersten richtig schweren Ohr-Kategorieberg der Tour wieder ad absurdum geführt werden.
Ja, also das ist alles die Ouvertüre. Die Arien kommen noch. Was haben wir noch? Hier Bergtrikot, ne? Da ist Tim Wellens an dem Tag schon ganz gut unterwegs gewesen, ganz clever von Lotto Soudal, ne? Sie haben Thomas de Gendt auch noch direkt mit in die Wertung mit reingenommen. Ja, also mal, die, zusammen haben die beiden schon mehr als das Doppelte an Punkte wie der Dritte. Können sich so ein bisschen abwechseln bei der Punktejagd und das hat sich ja dann auch heute, um vorwegzugreifen, schon mal...
Ja, generell muss man sagen, Lotto Soudal, für die Möglichkeit, die diese Mannschaft hat, fahren ja eine überragende Tour de France. Die haben 2 Etappen gewonnen mit Thomas de Gendt und jetzt dann gestern mit Caleb Ewan auch noch das eigentliche Ziel erreicht, nämlich einen Massensprint zu gewinnen. Und zudem, ja, de Gendt in den Gruppen, Thijs Benoot in den Gruppen und auch Tim Wellens, der jetzt das Bergtrikot schon gefühlt seit Beginn der Tour trägt. Besser geht's kaum.
Ja, machen alles richtig, ne? Also die zeigen, wie man vielleicht so eine Tour angehen sollte, wenn man keinen Klassementfahrer so wirklich dabei hat. Ne? Also könnte man es als Blaupause für andere Teams, für andere Mannschaften dann später mal sehen, wie es gehen kann oder was man machen kann. Wenn man halt kein Porte oder kein Joe Thomas oder wie auch immer hat. Machen wir doch einfach direkt weiter mit der Etappe von heute, die ich, wie gesagt, das große Glück zum Leid anderer hatte, in Teilen schauen zu können. Und ja, man hat zwischendurch immer mal wieder gehört, so Stimmen, so nach dem Motto, das wird jetzt nicht der große Wurf, das wird jetzt nicht so das, also erwartet nicht so viel von heute. Ich habe mir natürlich gedacht, alles klar, heute kannst du endlich mal gucken, heute wird ein Feuerwerk abgefeuert, ja. Letzte Woche eine Kölner Lichter, Feinstaub in der Innenstadt, bis zum geht nicht mehr, aber heute brennt Frankreich. Und es war dann doch eher ein laues Lüftchen, muss man sagen.
Ja, was natürlich bei dieser 209,5 Kilometer langen Etappe von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre sehr vielversprechend war, war der anfängliche Kampf um die Ausreißergruppe, weil da war es nicht so wie auf den bisherigen Etappen, dass dann einfach der erste oder zweite Angriff gesessen hat und die Gruppe ziehen gelassen wurde. Nee, da gab es dann 5, 6 Versuche, ehe dann mal ja diese riesige Spitzengruppe von fast 40 Fahrern sich abgesetzt hatte. Es war ein halbes Feld, was da losgefahren war. Aber es waren dann ja kurioserweise größtenteils Sprinter dann dabei.
Ja, es waren fast 40 Kilometer haben die gebraucht, bis die Gruppe stand, was wirklich, also ich weiß nicht, wie sehr unsere Hörer diese Startphasen von solchen Rundfahrten mitverfolgen, was aber wirklich, wirklich weit ist, ne? Weil nochmal so, und was ich gelesen habe oder mitbekommen habe, war auch, dass Team Ineos, die irgendwann gesagt haben, also jetzt ist gut, jetzt haben wir auch die Schnauze voll von dem ganzen Rumgespringen, weil es kostet ja dann auch doch immer ein bisschen Energie hinterher zu fahren und gegebenenfalls Leute wieder zurückzuholen, die man nicht drin haben will und. Insofern war das Thema dann doch
klar. Klar, aber man bei der Zusammensetzung dieser Spitzengruppe hätte man dann doch mehr Bewegung im Favoritenfeld im Finale erwartet, weil gefühlt war die halbe Age Desert-Mannschaft drin und Romain Bardet ist ja jetzt jemand, der Zeit gut machen muss, der angreifen muss. Aber da hat sich dann doch keiner getraut, da anzugreifen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, mit den Relaisstationen vorne da ja, eine Aktion aufzuziehen.
Aber ja, so plätscherte es vor sich hin. Irgendwann wurde es auch, ich weiß nicht, ob es mir meine Unaufmerksamkeit geschuldet war oder ob es einfach an der Tatsache lag, dass es wirklich so war, wurde es ein bisschen unübersichtlich, fand ich. Also es waren, wir hatten dann einmal eine, zwei Ausreißer, wir waren es noch, Mo, hilf mir auf die Sprünge, Matteo Trentin, genau. Zusammen mit, mit wem war er denn unterwegs?
Trentin mit dann später Simon Clark.
Genau, Simon Clark, genau. Die waren dann mal unterwegs, dahinter eine Vierergruppe, wo unter anderem dann auch wieder Maximilian Schachmann dabei war. Wer war dann noch dabei in dieser Vierergruppe? Ne? Da war dann auch Simon Yates, glaube ich, schon damit dabei, Gregor Mühlberg. Also es war so ein buntes, da waren immer mal wieder Gruppen, die aufeinander auffuhren, wieder Leute rausfielen. Ne? Tim Wellens hat sich auch heute wieder sehr engagiert gezeigt im Kampf um das Bergtrikot. Der fuhr auch die ganze Zeit vorne irgendwie mit und hat sich dann die Punkte gesammelt. Aber insgesamt jetzt so nicht, was ich mir ein bisschen erhofft hätte, dass die vielleicht mit ein paar Ausreißern in den ersten Berg reingehen und man dann auch schon mal eine Attacke von irgendeinem der Favoriten sehen kann. Sondern dafür war es einfach zu, ja, wie soll man sagen, also hinten im letzten Feld sah man dann halt Team Ineos, die vorne drauf fuhren, dahinter das Team Movistar so einmal komplett und noch ein paar andere Favoriten, die sich da dran gehangen haben, aber die zeigten, das war irgendwie so Lauertag im Office, ne? Machen wir, die waren mental schon im Wochenende, hatte man den Eindruck.
Ja, also die Arbeit gemacht hat nur der König Quickstep und auch nur so viel, wie wirklich nötig war. Also wenn man da an dem Peresort und dann später an dem letzten Berg auch gesehen hat, dass da teilweise ein Anfahrer wie Richese die ganze Zeit von vorne gefahren ist, dann ließ sich da an, dass das Tempo nun wirklich nicht hoch war im Hauptfeld.
Nee, also das war alles entspannt und ja, vorne war es dann immer so, dass hier mal wieder einer rausfuhr, da mal wieder einer reinfuhr, rausfiel und ja, irgendwie war das eine komische Etappe. Also war jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte, um ehrlich zu sein, von diesem Tag.
Ja, und Trentin, der dann mal rausgefahren war, da hat sich wahrscheinlich gewundert über die Aktion seines Teamkollegen, nämlich Simon Yates, von hinten vorbeigeschossen ist und seinen eigenen Teamkollegen gejagt hat, aber am Ende hat ihm das Resultat recht gegeben, aber wehe dem, er gewinnt die Etappe nicht.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach der Plan war. Ne? Also, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen
hier. Naja, aber Simon Yates in einem Dreiersprint mit Peo Bilbao und Gregor Mühlberger, ist eine offene Angelegenheit. Und wenn Trentin mit zwei oder drei Leuten ankommt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er das Ding gewinnt.
Ach, ich hatte aber bei Simon Yates, ich hatte irgendwie zu der Zeit, also klingt blöd, ne? Aber ich dachte schon, ach, das wird schon. Also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich überzeugt, dass der das Ding abschießt. Lag Kaffeesatz oder schiebst auf was auch immer, ne? Das war jetzt nicht irgendwie Wissen, sondern ich, also hättest du mir irgendwie so mich kurz vorher nochmal angerufen, hättest gefragt, sag mal.
Insgeheim hatte ich damit auch so gerechnet eigentlich, weil wenn man so ein bisschen den Background kennt oder den Hintergrund von Simon Yates, weiß man ja, dass der von der Bahn kommt und genau, da ausgebildet wurde. Und natürlich dann in so einem Sprint vielleicht von der reinen Power nicht der Stärkste ist, aber einfach von der taktischen Versiertheit her, weil er das früher ganz, ganz oft machen musste.
Ja, und das war auch so, dass irgendwie so, wie er sich angestellt hat, ne? Also man denkt ja immer, okay, bleib hinten und lass die anderen fahren, ne? Also es war eigentlich bilderbuchhaft, wie man es machen soll, wie er da gefahren ist. Also deswegen.
Ja, aber ich glaube auch, wenn Gregor Mühlberger diese letzte Kurve als erster durchfährt, gewinnt er den Sprint. Er war der Stärkste, ja.
Bin ich nicht
sicher. Auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen schade dann für Maximilian Schachmann, der halt hinten nichts machen konnte, weil Mühlberger vorne war. Ja. Das hätte ich interessant gefunden, wenn der in dieser Dreiergruppe statt Mühlberger gewesen wäre oder mit Mühlberger und dann hätte ich gerne mal diesen Sprint gesehen.
Aber auch da muss ich sagen, wenn sich ein Schachmann so gut gefühlt hätte oder so stark gewesen wäre, ja, nee, jetzt die Beine still. Aber andererseits, sie ist positiv. Das zeigt halt auch, wie mannschaftlich geschlossen und zufrieden und miteinander und zueinander und so weiter und so fort man da unterwegs ist. Ne? Also macht man einfach nicht, wenn der Mannschaftskollege vorne ist. Klar, ist ungeschriebenes Gesetz, aber.
Tja. wenn du vorne einen sitzen hast, musst du hinten raushalten.
Ja, sagte sich Simon Yates und fuhr mal hinterher und hat das Ding abgeschossen. Ne? Also man könnte auch andersrum sagen, ne? wenn ein Schachmann so gut drauf gewesen wäre, hätte er auch so eine Nummer durchziehen können.
Klar, aber das ist natürlich wieder die andere Sache, wo man vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen kann. Generell hat Maximilian Schachmann bei dieser Tour de France nicht die Form, die er im Frühjahr beispielsweise bei der Baskenlandrundfahrt oder auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich hatte, als er da Dritter geworden ist. Mhm. Und ja, wir haben die Bora-Hansgrohe-Mannschaft schon oft jetzt bei dieser Tour de France gelobt und generell geben die auch ein gutes Bild ab. Aber was mir Rätsel aufgibt, ist die Personale Maximilian Schachmann, was man mit dem gemacht hat. Also zum einen unverständlich, dass der nach den Frühjahrsklassikern nach Lüttich, Bastogne-Lüttich, nicht komplett rausgenommen hat, wie es beispielsweise in Alaphilippe gemacht hat und dann über die Dauphiné oder Tour de Suisse wieder neu aufgebaut hat, sondern den hat man dann zur Kalifornien-Rundfahrt Ende Mai noch geschickt und erst dann hat man ihm so eine Regenerationsphase gegeben. Dann hat er keine Rennen bis zur Tour de France bestritten und da hätte ich mir eigentlich schon so gedacht, okay, jetzt wäre es wahrscheinlich dann doch besser, weil einfach dieser Formaufbau, diese Phase, denke ich, zu wenig lang gewesen ist, ihn dann in Richtung Vuelta wieder die Form aufbauen zu lassen und ihn dann die WM mit dem Formhöhepunkt bestreiten zu lassen. Die, vor allem dieser Parcours in Yorkshire in diesem Jahr ist ja wie auf ihn zugeschneidert.
Ja, vielleicht aber auch mit dem Umweg über die Deutschlandtour, ne? Die ja auch
für genau, ja. Und ich denke, man hat ihm
unwichtig ist.
Da jetzt keinen großen Gefallen getan, ihn da bei der Tour de France mit 80% Motorleistung durch die Gegend dieseln zu lassen.
So, und jetzt vielleicht mal eine andere These. Also nicht, dass ich das jetzt wirklich, ist höchst spekulativ. Vielleicht erwarten die auch gar nichts von ihm bei der Tour. Vielleicht sagen die, pass mal auf, du fährst dieses Jahr einfach mal mit. Du kommst einfach mit, guckst dir das Spiel mal an. Ja, langsamer Aufbau. Also wir erwarten überhaupt nichts von dir. Halt dich schadlos, komm gesund durch. Wir betrachten das jetzt als Formaufbau zur Deutschlandtour oder zur WM. Ja, also es ist jetzt ein sehr, sehr großes Luxusproblem, das ist so der Haken an meiner Theorie, einen Fahrer sozusagen, man hat nur 8 Fahrer und einen davon einfach nur mitzunehmen, ja, Urlaub in Frankreich, aber wer weiß. Ne?
Halt. Ja, das kann gut sein, wenn es ein älterer Fahrer gewesen wäre, dann würde ich das verstehen, aber meine Befürchtung ist, dass man ihn jetzt da so ein bisschen verheizt einfach. Ihn bei zu vielen Rennen einsetzt und zu wenig Regenerationszeiten auch lässt zwischen diesen Peaks.
Verstehe deine Sorge, Sorge. Ich verstehe deinen Gedanken total. Ne, aber dann halte ich dagegen, einen älteren Fahrer muss nicht mehr die Tour de France erklären.
Ein Fahrer, der das ja jetzt eigentlich ähnlich macht, ist ja Simon Yates. Also der hat den Giro gefahren, fährt jetzt die Tour, aber bewusst schon im Hinterkopf, dass er auch die Vuelta noch bestreiten will und da wieder auf Klassement fahren will und jetzt im ersten Teil der Tour bewusst rausgenommen hat und jetzt dann erst in der dritten Woche oder, sagen wir so sagen, im hinteren Teil der Tour de France in Erscheinung tritt, um A, seinem Bruder zu helfen und B, auch Etappen zu gewinnen.
Genau. Und vielleicht ist das auch so nicht hundertprozentig deren Ziel, aber weil ich glaube nicht, dass dass Schachmann die Vuelta noch fahren wird. Ne? Also dafür, das wäre wirklich ein bisschen viel an Renntagen. Aber vielleicht für die WM, für die Deutschlandtour, vielleicht ist die Tour de
France. Ja, aber das wird halt extrem schwierig. Wie willst du von der Tour de France in Richtung WM dann wieder die Form aufbauen? Weil du bist ja sozusagen schon voll am Anschlag bei der Tour de France und müsstest dann ja theoretisch nochmal rausnehmen und dann nochmal von neuem ansetzen.
Ja, vielleicht ist es auch gar nicht am Anschlag. Also ich weiß, was du meinst, ne? Und ich finde es auch.
Da ist es viel logischer in diesem Jahr dann, wenn du in Richtung WM schielst, ja, das mit über die Vuelta zu machen, wie es eigentlich auch der Regelfall ist.
Ja, bin ich bei dir. Aber vielleicht ist auch das große Ziel, was rausgegeben wurde für Maximilian Schachmann, du gewinnst die Deutschlandtour.
Nur, das kann auch sein, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Deutschlandtour in allen Ehren so ein prestigeträchtiger Titel ist, dass man das ja bei Bora Hansgrohe so hoch hängt. Ja, das bleibt
unbenommen. Ja, also es würde mich auch ein bisschen wundern, sagen wir ganz, ganz ehrlich, ne? Aber man steckt ja nicht drin, ne? Und vielleicht für ein deutsches Team, vielleicht ist das doch so wichtig, dass man sagt, das ist jetzt. Das ist, wann fangen die an? Hier, warte mal, was ist das? Europe Tour ist das doch, ne? ob das vom Formaufbau her überhaupt nur im Ansatz Sinn macht. Ich weiß gar nicht, wann die anfängt. Da steht eben kein Kalender drin.
Im August irgendwann.
August. Deutschlandtour, 29.8. Ne, das hieß nach der Tour nochmal irgendwie 2 Wochen rausnehmen oder eine Woche rausnehmen, dann nochmal so einen Block. Kann ja sein. Also wenn uns irgendjemand, der auch nur im Entferntesten mit dem Team Buchhans Grohe zu tun hat, oder da jemand kennt, der damit zu tun hat, meldet euch doch mal, fragt mal an.
Es wäre schon sehr hilfreich, wenn uns mal irgendjemand den Plan hinter dem Formaufbau von Maximilian Schachmann erklären würde. Also für mich steckt da überhaupt gar kein Konzept dahinter.
Ja. Vielleicht, ich habe jetzt notiert, Minute 50:16. Vielleicht leitet man das mal an den entsprechenden Stellen weiter. Vielleicht gibt es ja irgendeinen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendeinen, der im Tourtross unterwegs ist, der uns hört und das dann irgendwie das zu jemandem von Borans Grohe da mal Hallo sagen kann und diese Frage stellt oder dieses das steckt, das wäre ganz famos. Oder vielleicht schütteln auch alle mit dem Kopf und denken sich, was machen die? Naja, kommen wir mal zurück zur Etappe, weil die haben wir ja jetzt noch nicht beendet. Also haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? Ich glaube schon, oder?
Ja, Simon Yates. Und der hat es damit genau gleich wie Caleb Ewan gestern in den elitären Kreis von 20 aktiven Fahrern geschafft, die Etappen bei allen 3 Grand Tours, beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta gewonnen haben.
Ah, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte jetzt, das ist einer von denen. Das muss ich aber noch verifizieren. Ah, nee. Ich hatte jetzt im Kopf, dass er Australier ist. Ist aber gar nicht.
Simon Yates?
Ja, frag mich nicht. Manchmal habe ich so Ideen.
Nee, der ist Brite.
Ja, durch und durch. Also Engländer wahrscheinlich sogar noch.
Von der...
Jetzt warst du ganz kurz weg nochmal, bitte. Von der?
Insel.
Ja. Ja, von welcher? Das ist ja eine große Insel. Das können ja verschiedene...
Ja, aber es ist ja die Insel.
Aber immer noch komisch, ne? Steht Nationalität bei Pro Cycling Stats zum Beispiel Great Britain. Sag, ist das jetzt auch ein Waliser? Gehört der Waliser auch dazu? Zu den Great Britons? Wer kam nochmal von der Isle of Man? Kam doch auch jemand.
Cavendish
und ja, ich hatte jetzt aber jemand anders im Kopf. Sind das auch Briten dann? Sind das Engländer? Schwierig. Aber Inselvölker sind ja eh.
Ich glaube, die Völkerkunde überlassen wir lieber anderen.
Ja, da können wir uns nur auf dünnem Eis bewegen. Aber nun ja. Ja, wir haben ja am Anfang schon angedeutet, dass alles Nationale uns ja irritiert oder mich zumindest irritiert und dich wahrscheinlich auch Fragen hinterlässt. 12. Etappe, da gehen wir nochmal dann kurz drauf ein. Also Simon Yates hat gewonnen vor Pello Bilbao, der sich da noch so rangeschlichen hat, als Yates und Mühlberger weggestiefelt waren. In der Abfahrt, glaube ich, da war es, ne? In der Abfahrt vom ersten kategorisierten Berg. Runter. Ach ja, noch was. Ich bin ganz froh, dass die überhaupt alle heil runtergekommen sind. Die Abfahrt sah jetzt aber auch nicht allzu schwer aus, ne? Also das sah gleich auf
dem Papier. Nö, das war so ein Rollerding halt. Also da brauchte man schon richtig nochmal Power, um die großen Gänge da zu treten. Also so schnell war das denn auch nicht.
Ja, trotzdem. Also das freut mich immer wieder. Ihr bekommt es nicht mit, ne? Aber in der Vorbesprechung hat der Thomas mich, Christian, ziemlich ausgelacht. Ja, weil ich gesagt habe, warte mal kurz, weil ich eine E-Mail bekommen habe, ja, also ich habe gerade wieder eine E-Mail bekommen. Verrückt, oder? Weißt du, was diesmal in der E-Mail drin steht? Jemand hat uns gerade jetzt, während wir aufnehmen, 5 Stunden auf Phonic-Zeit gespendet. Das weiß gar nicht, ob du technisch so drin bist. Auphonic ist der Service, der unseren Ton schön macht.
Ja,
da kann man so Geld reinwerfen und da kann man uns sozusagen Produktionszeit schenken. Und das hat gerade jetzt, während wir aufnehmen, jemand gemacht. Ich weiß nicht wer, weil der Name wird dann natürlich nicht übertragen. Aber vielen herzlichen Dank, wenn du gerade zuhörst, und du am 18. Juli abends uns was geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Also können wir jetzt mal live und in Farbe sagen. Ja, aber trotzdem, auf dem Profil sah das jetzt nicht so schwierig, also in der Wahrheit sah es nicht so schwierig aus, aber ich sehe ja immer nur irgendwie ganz lange Abfahrt ins Ziel und uiuiui, das könnte böse werden. Genau, er hatte aber in der Abfahrt vom ersten Berg sich, glaube ich, dazu gesellt, dann zu den Zweien und hat diese Dreiergruppe aufgemacht. Hinten dann mit 1:28 Rückstand kam dann sozusagen relativ viel, was in diesem in dieser ersten 40-Mann-Gruppe mit drin war, rein. Und da war dann aber auch noch nichts irgendwie von Fahrern, die weiter vorne platziert waren, rein. Ne, Bernal und Thomas sind zurück reingekommen mit einem Abstand von gut 10 Minuten oder knapp 10 Minuten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ganze Team Ineos ist da wirklich so in
Mannschaftszeitfahren. Mannschaftsstärke über die Ziellinie gefahren, ja.
Ja, einfach starke Truppe, ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Die machen sehr, sehr mannschaftlich geschlossen. Ja, und der Rest
ist auf der anderen Seite wieder ein Tag vergangen, an dem Julian Alaphilippe im gelben Trikot bleibt.
Ja, ich hatte ja prognostiziert, dass er heute nicht drin ist, nicht mehr drin ist. Irrtum meinerseits.
Ja, aber dafür war die Etappe viel zu einfach, um ihn an dem Tag jetzt aus dem gelben
Rauch zu machen. Gerade nach der Etappe vom Montag dachte ich, vielleicht ist es so, also ne, ich habe das ja am Sonntag prognostiziert. Montag dachte ich dann noch, vielleicht stecke ich da gar nicht so falsch, ne? Weil es hätte ja auch sein können, es gibt ja genug Fahrer, die jetzt unter Druck stehen. Ne? Ein Port, ein Pinot, die was machen müssen. Irgendwann, ne? Also die müssen jetzt, Landa, stell dir mal vor, die drei hätten sich jetzt, warum auch immer, wie es zu dieser Situation gekommen wäre, hätten sich dann am Fuß des ersten Berges vielleicht noch so ein Nibali, einfach weil er noch eine Rechnung offen hat mit Ineos, hätte sich dann noch zugesellt. So eine Vierergruppe hätte komplett auf einmal wer losgestiefelt. Also wir wissen beide, wie wahrscheinlich das gewesen wäre, ne? Aber da hätte ja durchaus etwas Stimmung in der Bude aufkommen können. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht, ganz einfach gesagt. Ne? Und,
ja, aber apropos Wertungen.
Apropos Stimmung in der Bude.
Heute, in der Mannschaftswertung wird sich Movistar sehr geärgert haben, weil die heute die Führung an Trek-Segafredo Fredo verloren haben.
What?
Und das ganz schön deutlich. Die liegen jetzt mit 10 Minuten im Hintertreffen und mussten auch noch Platz 2 Argy Désert überlassen.
Landa geht heute ohne Nachtisch ins Bett, da bin ich ganz sicher.
Ja, aber es ist auffällig, wie Movistar bewusst immer Fahrer in die Fluchtgruppen mitschickt, um diese Mannschaftswertung zu verteidigen. Also gefühlt ist es denen wichtiger als irgendwie, ja, die opfernden Helfer dafür, anstatt denen am Berg Tempo für Quintana machen zu lassen.
Ja, aber wenn das den Spaniern so viel wert ist, mein Gott, dann sollen sie es machen. Ich wollte überleiten eben noch, wo wir bei den Wertungen sind, ne? Also Mannschaftswertung Platz 3 jetzt für Movistar, davor Argy Désert und Jack Segafredo, wie du richtig gesagt hast. Bergtrikot eben auch schon mal kurz zwischengeschoben, Tim Wellens weiter auf Punktesammlung vor Thomas de Gendt, also die machen das immer noch weiter so, dass sie da im Zweifel Thomas de Gendt die Punkte einsammeln lassen, bevor es jemand anders macht. Weißes Trikot von uns groß angekündigt, der Kampf Egan Bernal gegen Henrik Mas. Ja, weitgehend offen. Ne? Platz 3 und Platz 6 im Gesamtklassement, da muss man nicht viel sagen. Und
schon man natürlich zur Bergwertung noch sagen muss, dass ja natürlich die fetten Punkte erst jetzt vergeben werden.
Mhm.
Also alles auch nur Vorgeplänkel, was da bislang gelaufen ist. Und jetzt beispielsweise kommt ja dann kommen wir später noch zu Samstag. Der Tourmalet, Ork-Kategorie-Berg, erste Kategorie und dann, ja, da reihen sich dann halt diese Schwierigkeiten aneinander, wo man richtig viele Punkte abgreifen kann.
Ja. Ja, also da kommt jetzt, ne, bisschen, also ich glaube, Tim Wellens sagt sich einfach, ich nehme das Ding jetzt jeden Tag, so viele Tage mit wie möglich. Und muss man auch sagen, gibt ja auch immer ein bisschen was in die Mannschaftskasse noch dazu pro Tag, ne? Also warum nicht? Grünes Trikot.
Ja, aber apropos Mannschaftskasse. Da hatte ich gerade jetzt mal hier so bei Twitter gesehen, da gibt es auch jeden Abend dieses offizielle Kommuniqué der Tour de France in Sachen Strafen. Und beispielsweise heute 500 Schweizer Franken musste Enrico Peutschke, sportlicher Leiter von Bora Hansgrohe, bezahlen.
Weil?
Wenn ich es richtig übersetze, glaube ich, gefährliches Verhalten. Comportement dangereux du personnel de l'équipe.
Okay. Ja, er hat sich persönlich gefährlich verhalten, was das auch immer heißen mag. Wahrscheinlich irgendwie beim Fahren oder so, ne? Also irgendwie mal an der falschen Stelle überholt oder irgendwie so eine Geschichte gemacht. Das wäre so der Klassiker für so ein Vergehen.
Oder auch, ja. Beispielsweise David McPartland hat auch eine Strafe bekommen. Für Interview en cours d'un directeur sportif dans les 10 derniers kilomètres. Also der hat scheinbar irgendwie noch was gefunkt oder persönlich irgendwo mit jemandem gesprochen, was er nicht hätte tun sollen in den letzten 10 Kilometern.
Weil es da für Regeln gibt, mein lieber Herr Gesangsverein.
Naja, so. Aber wenn man sich, es ist teilweise recht amüsant, wenn man dieses Kommuniqué am Abend dann mal durchguckt.
Gab es denn, es gab da früher auch oft einmal am Ruhetag so eine Übersicht.
So eine Preisgeldliste, ja.
Ja, genau, habe ich gar nicht mitbekommen.
Die gibt es immer am Ruhetag. Und ja, natürlich am ersten Ruhetag hatte da die Mannschaft Jumbo Wismar richtig fett Kohle gemacht. Und beispielsweise Movistar, die hatten, glaube ich, gerade mal 4.000 Euro verdient.
Da haben die euch meinen Sprit für die Karren mitverdient. Naja, müssen sie wahrscheinlich.
Ja, nicht. Aber um diese Prämien geht es ja eigentlich weniger bei der Tour de France. Dafür sind dann doch der ausgeschütteten Preisgelder zu niedrig. Geht ja eigentlich, wie soll man sagen, für die Fahrer ist ihr Gehalt wichtiger als diese Prämien.
Ja, auf jeden Fall. Und das Prestige bei der Tour. Also ich glaube, jeder würde mehrere Jahre ohne einen Euro an Prämie fahren, wenn er dafür mal die Tour gewinnen könnte. Ne? Also ich glaube, das ist...
Und natürlich auch die Währung, in der die Fahrer rechnen, sind World Tour Punkte.
Ja, oder Liebe. wo waren wir denn jetzt? Grünes Trikot wollte ich noch kurz erwähnen. Ne? Also wie gehabt, Sagan, der ab und zu mal hier ein Pünktchen, dort ein Pünktchen und in der Summe reicht das immer.
Ja, aber erstaunlich, Sonny Colbrelli auf Platz 2, der betreibt einen Aufwand, also der lässt sich jeden Zwischensprint fast wie einen Massensprint von seiner Mannschaft in kompletter Stärke anfahren und betreibt da einen Aufwand für diesen zweiten Platz. Da, ja, kann man auch mit den Ohren drüber schlackern, aber natürlich, wenn Peter Sagan mal irgendwie was passieren sollte, ist er derjenige, der das Ding abstaubt.
Mhm, stimmt, er hat ja insgesamt auch, Platz 4 war bis jetzt das Beste, ne? Also bei den Ergebnissen der Etappen jeweils nicht so wirklich weit vorne gewesen. Wo wir gerade beim Team sind, wir wollten noch, ich habe hier gerade einen Fax reinbekommen vom Team Bahrain-Merida, Mannschaftsleitung, ob wir wüssten, wo Ron Dennis ist. Die hätten da noch ein paar Fragen. Also der hätte da heute aus dem Mannschaftsbus, ich habe hier so eine Liste an Teilen, die er mitgenommen hat, wo die Eigentumsverhältnisse noch nicht ganz geklärt hätten. Ja, also es würde, ich lese gerade vor, ich übersetze direkt, das ist vom Bahrain geschrieben. Er hätte noch eine Kaffeemaschine, eine Sonnenbrille und eine Akkreditierung, die er noch abgeben müsste. Wer also Ron Dennis gesehen hat, der möge sich bitte melden. Ehemaliger, glaube ich, Zeitfahrweltmeister.
Aktueller,
oh, ja, noch besser. Der einen Tag vorm Zeitfahren, bester Zeitpunkt für einen Zeitfahrweltmeister auszusteigen, das Rad in die Ecke gestellt hat. Und niemand weiß warum. Also keiner weiß so richtig, was da Phase ist. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade. 20.10 Uhr am Donnerstagabend. Also, ich habe einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, wenn etwas Kurioses bei der Tour passiert, wenn ein Skandal passiert, dann hat es immer was mit Doping zu tun. Und deswegen meinte ich eben an dem Ruhetag, bis dato nichts gehört, aber wer weiß, ob da jetzt was kommt. Hoffen wir es mal nicht, weil Ron Dennis habe ich einfach bisher in dieser Hinsicht nirgendwo so wahrgenommen.
Ja, also, wie gesagt, völlig unklar, was da hintersteckt und das können jetzt irgendwie tausende Gründe sein. Also ja, vielleicht hat er auch nur schlecht geschlafen oder keine Ahnung, ihm ist irgendwas missfallen. Ich weiß es nicht. Also schwierig da zu mutmaßen, was dahinter steckt.
Ja, und auch vor allen Dingen, also diese, es gab halt einen von der Mannschaftsleitung.
Und zumal, so, ja, das Eigenartige ist ja, dass er am Anfang der Etappe noch attackiert hat.
Ja, ja. Und es gab dann ja auch von der Mannschaftsleitung, also die Mannschaftsleitung, die PR von denen, hat offensichtlich auch gar keinen Zugang irgendwie mehr zu ihm gehabt oder der war gar nicht mehr bereit, mit denen zu reden. Also es ist so eine völlig groteske, ich versuche gerade, ob ich auf die Schnelle die Meldung, also die haben dann einen Tweet rausgehauen, der wirklich, also so dermaßen mehr Fragen aufgeworfen hat, als er beantwortet hat. Also also von einem Leiter von Bahrain-Merida sagt, es lag mit Sicherheit nicht an seiner körperlichen Verfassung. Ja, also da ist jetzt nichts. Und ich finde jetzt natürlich leider nicht die Meldung. Also lustig auch, er hat ein T-Shirt an, als er gegangen ist. Hinten, it's not about me, it's about us, Team Merida Bahrain. Also das ist alles eine total groteske.
Ja, ja, das ist deren Spruch.
Bitte?
Das ist deren Werbespruch.
Ja, ja. Also alles total grotesk und ich finde leider Gottes nicht. Doch hier Bahrain-Merida. Our priority is welfare of all our riders, so we'll launch an immediate investigation, but will not be commenting further until we have established what has happened to Rohan Dennis. Meanwhile, we continue to support our riders who are mid-race. Also, der Kommentar dazu, you win the award for most confusing tweet of the first half of 2019. Congrats. Also, das ist so gar nichts. Dann soll man jemand, bitte, hab Verständnis, wir kommentieren das nicht. Alles sehr, sehr kurios, sehr, sehr lustig. Also ich war heute, als ich das mitbekommen habe, war ich so dachte, ach, endlich haben wir wenigstens sowas ähnliches wie ein Skandal. Schöne Geschichte. Nee, nicht schöne Geschichte, aber so ein Unterhaltungswert hat das Ganze dann doch in gewisser Hinsicht schon. Ja, und damit wäre er einer der Fahrer, die dann heute die Tour verlassen haben oder mir aufgegeben haben, did not finish.
Glaub, wie auch beispielsweise Giacomo Nizzolo.
Genau. Und ist nicht Ciccone auch raus? Mhm. Hatte ich den nicht? Dann habe ich mich vertan. Nun ja, nun denn. Das war's dann für heute. Gesamtwertung hat sich dann heute wie zu erwarten, oder wie leider zu erwarten, aber von mir dann doch anders gehofft. Kaum etwas getan im Gesamtklassement. Also erst auf den deutlich hinteren Plätzen. Und wir schauen sozusagen nach vorne, oder?
Genau. Ja,
heute,
morgen geht's weiter.
Wie gesagt, heute, warte kurz, nochmal Tag der Aufzeichnung, vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, ne, weil wir sind nicht im Fernsehen und man hört uns direkt. Donnerstag sprechen wir drüber und morgen, wie du gerade ankündigen wolltest, sorry für die Unterbrechung, Zeitfahren.
Zeitfahren von Po nach Po, 27,2 Kilometer. Das Ganze startet aber auch erst um 14 Uhr mit Johann Ofredo als ersten Starter. Und vielleicht noch ganz interessant, vormittags findet La Course, nämlich das Frauenrennen, statt.
Ja.
Wird auch live im Fernsehen gezeigt.
Was ich wirklich, also dass man das heutzutage erwähnen muss, ist schlimm, aber umso besser, dass es passiert. Ne? Also
das, ja, aber an dem Tag mit Sicherheit auch vielleicht sogar spannender als dieses Zeitfahren, denke ich.
Naja, wer wird's denn machen? Ron Dennis wohl nicht.
Ja, also im Prinzip in der Pole Position sehe ich da so ein bisschen Garen Thomas und Wout van Aert. Wout van Aert, der das Zeitfahren bei der Dauphiné gewonnen hat, das eine ähnliche Charakteristik hat, hatte halt, wie jetzt eben dieses bei der Tour de France. Also, das Zeitfahren morgen ist vor allem im ersten Teil bis Kilometer 18 extrem wellig. Also da gibt es zwei kurze, knackige Anstiege, zwei oder drei Dinger. Und zum Schluss kommt es auch nochmal, fährt man da eine kleine Rampe hoch. Und das kommt den Bergfahrern ziemlich gelegen. Aber natürlich auch so jemanden wie Garen Thomas und wie Wout van Aert. Das sind für mich die beiden Favoriten. Und dann, na, es ist schwierig einzuschätzen, wer dann da vorne landet. Aber ich würde es, wie gesagt, nicht mal für ausgeschlossen halten, dass auch Alaphilippe morgen sein Trikot verteidigt. Also der hat auch solche Zeitfahren schon sehr, sehr gut gefahren. Wenn ich da nur dran denke an das Zeitfahren in Argentinien, Vuelta San Juan am Anfang des Jahres, da hat er das schon bewiesen, dass er sowas auch kann.
Mhm. Die Frage muss man stellen, Tony Martin, ist er bei der Tour überhaupt dabei? Vielleicht hat er sich auch einfach so komplett zurückgenommen, ne, oder ruhig.
Ja, der ist der Hauptprotagonist bei der Tour. Also der ist jetzt schon gefühlt 700 Kilometer vorne im Wind gefahren.
Ja, ne, das kriegst du nicht mit, wenn du, also ne, ich habe jetzt so die ersten Stunden selten mitbekommen. Aber
genau da fährt der Tony Martin.
Ja, ja, ja. Also wenn er so gut in Shape ist, wie sieht es mit ihm morgen aus?
Ist
es so schwierig für ihn am
Anfang? Ich glaube eher nicht an Tony Martin, weil neulich, als er in der Ausreißergruppe war, ja gut, hat er selbst zugegeben, er war unfreiwillig eigentlich in dieser Ausreißergruppe, weil er nur da eine Polizistenrolle einnehmen wollte und
Er ist auch Polizist, ne?
Ja, stimmt. Das
kann gar nicht raus aus seiner Haut, ne?
Ja, musste da auf die Ausreißer aufpassen, aber du hast halt gemerkt, im Finale, ihm fehlt halt jegliche Explosivität, was er jetzt wahrscheinlich auch weniger trainiert hat, sondern vielmehr dieses gleichmäßige Fahren. Und da fürchte ich morgen dann auch mit diesen Anstiegen drin, das ist nichts für ihn. Da sehe ich dann schon eher aus deutscher Sicht noch bessere Chancen bei einem Maximilian Schachmann oder auch Nimm Nils Bollett beispielsweise.
Der sich ja gestern auch so, zumindest die Kommentatoren heute, so ein bisschen rausgenommen hat. Ein bisschen, ich will nicht sagen die Beine hochgenommen, aber zumindest ein paar Körner zurückgelegt für den morgigen Tag. Bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, morgen Zeitfahren. Du.
Ja, und können wir gespannt sein, wie da so die. Also, es werden jetzt nicht die super großen Abstände im Klassement sein, glaube ich, aber na gut, ein schwacher Tag. Da verlierst du auch mal 1,30 bis 2 Minuten in so einem Zeitfahren.
Ja, total, klar. Und
ja, gespannt bin ich vor allem mal auf Emanuel Buchmann, ob der das jetzt weiter so bestätigen kann. Und vor allem, er ist ja bei der Dauphiné eigentlich ja eine ähnliche Strecke sehr, sehr gut gefahren. Da ist er, glaube ich, in die Top 5 sogar gefahren.
Ich kontrolliere das jetzt nicht. Wenn du das sagst, wird das mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit stimmen. Ja, also ich sehe da morgen auch, also ich, nachdem ich Alaphilippe jetzt für, also nachdem ich sehe, dass er das heute gepackt hat, der alte Spruch vom das gelbe Trikot verleiht Flügel, wird vielleicht dann doch nochmal wahr. Ich glaube auch, dass er morgen das Zeitfahren seines Lebens fahren wird und im Grunde genommen da morgen derjenige ist, der es zu schlagen gilt. Also
ja, und das erinnert so ein bisschen daran, dass jetzt vielleicht Alaphilippe den Vöckler macht, der 2011 auch bis tief in die Alpen drin im gelben Trikot war.
Ja, für die Mannschaftskasse, wie wir eben sagten, wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Und ja, zumindest Vöckler wäre ohne diesen Ritt oder diesen Ritt und dann, es war glaube ich noch 2-3 Jahre später nochmal so, wäre er sicherlich nicht derjenige geworden, der es dann geworden ist, ne? Also mit seiner Popularität in der Hinsicht auch. Und ja klar, also der Sponsor sagt sicherlich nicht dazu nein, was Alaphilippe da treibt. Ne? Und Trikot immer schön vorne gesehen, jeden Tag oben auf dem Podium. Wäre ich als Sponsor jetzt auch glücklich drüber, über die Screentime sozusagen.
Wäre dann natürlich nur spannend dann in den Bergen jetzt, weil Alaphilippe über eigentlich gar keine Mannschaft verfügt, um dieses Trikot irgendwie im Hochgebirge zu verteidigen. Er hat noch Enric Mas, aber der hat eigentlich selbst Klassementsambitionen. Das ist, besser gesagt, der Klassementfahrer dieser Mannschaft. Und ja, das wäre dann schon ein abenteuerliches Unterfangen.
Ja, ja, aber hatte Vöckler ja auch nicht so richtig. Ne? Der hatte auch nicht so richtig so
eine Mannschaft. Nö, mit Sicherheit nicht. Also der hatte damals halt Pierre Roland und ja, das war es halt größtenteils. Und
ja, das war's.
Gefühlt fuhren die in dieser Europcar-Mannschaft damals auch alle diesen Thomas Vöckler-Stil, eine 55-11 den Berg hoch und mit dem Kopf wackeln.
Ja. Alles kleines Vöcklers. Ja, warten wir mal ab. Also morgen Zeitfahren. Am Samstag ist dann die Etappe von Limoux nach Fort-Bras de Albi. Oder zumindest heißen die Orte irgendwie so ähnlich. Sag ich mal
vorsichtig. Nee, am Samstag ist die Tourmalet-Etappe.
Ah, ja, ja, Entschuldigung, ich bin hier in der Übersicht von der Tour.
Tab zum Col du Tourmalet, 117,5 Kilometer mit dem Col du Soulor und Bergankunft am Tourmalet, 19 Kilometer mit 7,4%.
Ja, genau, jetzt habe ich auch die Übersicht der Tourmalet-Tarbes nach. Ist jetzt so ein Tag. Wenn das jetzt eine Woche später wäre, ne, da würde ich sagen, da knallen die Korken, da rappelt's im Karton. Ich habe mir eben gesagt, was ich mir gewünscht hätte für die Etappe heute, dass ein Nibali zusammen mit einem Port und einem, wer war das, Landa und Pinot sich davon macht. Das gleiche Szenario würde ich mir jetzt für Samstag wünschen und ich halte das passiert auch für nicht gerade wahrscheinlich. Ich glaube, das wird eher so eine Nummer, dass bis so 10 Kilometer vom Ziel nicht wirklich was passiert. So ein Ausscheidungsfahren, wo jeder der Kapitäne mit vielleicht einem oder zwei Helfern nach oben landen wird und dann greift Bernal an, alle anderen fahren hinterher, Thomas bügelt drüber und gewinnt die Etappe.
Ja, es ist so ein so das typische Ding wieder, wo du sagen kannst, das wird sich wahrscheinlich auf die letzten 10 Kilometer alles beschränken in Richtung Gipfel des Tourmalet, wo dann vielleicht die Favoriten die Chance haben zu attackieren, weil es leider wieder eine Etappe ist, die sehr leicht mit einer starken Mannschaft zu kontrollieren ist, weil du nach dem Col du Soulor halt eine Abfahrt und dann ein langes Flachstück noch hast bis zum Anstieg des Tourmalet. Also da wird mit Sicherheit am Soulor noch nichts in Sachen Gesamtwertung gehen und dann erst auf diesen letzten Kilometern zum Tourmalet, aber im Prinzip, ja, du musst halt angreifen, zumal viele Favoriten morgen noch Rückstand auf Thomas kassieren werden.
Mhm. Ich habe gerade irgendwie so, wie soll ich sagen, was erhalten wir denn davon, wenn man einfach mal, also wir haben ja jetzt mehrfach schon diese Nummern, wo es Punkte, nee, nicht Punkte, hier so Zeitbonifikation oben gibt. Für Fahrer, die darüber. Bis dato hat es jetzt nicht wirklich was gebracht, wenn man mal ehrlich ist.
Na doch, Ciccone hat dadurch das gelbe Trikot übernommen.
Ja, aber jetzt so für die Gesamtspannung und so. Also es ist jetzt nicht, dass wir während der Etappe immer noch jedenfalls mal denken, uiuiui, gleich gibt's, ne, also ja, in dem einen Fall hat es jetzt eine Auswirkung gehabt, aber es hat nicht irgendwie das Renngeschehen jetzt maßgeblich verändert, oder? Also.
Du meinst jetzt im Hinblick mit nach Paris?
Ja.
Ja, wie gesagt, also zwischendurch hat es schon das Renngeschehen geändert, aber jetzt
die ganzen, also nicht der große
Maus-Favoriten, die haben sich jetzt noch keine solche Zeitbonifikation genau geholt.
Wie wäre es denn, wenn man bei so einer Etappe, ich weiß nicht, ob wir die Idee schon mal hatten, aber bei so einer Etappe einfach mal sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier noch so eine Zwischenbergwertung, die 10 oder mehr, 20, 10 und 5 Sekunden bringt.
Klar kann man in den nächsten Jahren sicherlich alles mal in Angriff nehmen, aber dieses Jahr ist es ja erstmal ein Testballon, um zu sehen, ob das die Fahrer annehmen und ja, ob die sich davon ködern lassen.
Ja, aber kommt mir jetzt so als Idee, ne? Weil gerade so eine Etappe wie Tourmalet, wenn man sagt, okay, ist ein 19 Kilometer Anstieg im Grunde genommen, ne, dass man sagt, alles klar, wir machen jetzt 10 Kilometer vor Ende des Anstiegs schon mal eine Wertung, wo man sich nur Zeitbonifikationen auch holen kann. Also noch nicht mal Punkte fürs Bergtrikot, nur Zeitbonifikationen.
Ja, aber wie gesagt, du hast halt wenig Möglichkeiten, irgendwie diesen Ineos-Zug zu sprengen auf so einer geradlinigen Etappe.
Ja, ja, aber das würde den Reiz vielleicht noch erhöhen, es zu probieren. Ich versuche ja nur irgendwie Spannung in so eine Etappe zu kriegen. Das wird am Samstag ein Fest, also einfach, weil es Tradition ist, weil es alles das ist, was Radsport ausmacht. Aber wir sind doch, glaube ich, beide d'accord, dass da am Samstag nicht irgendwie, also das wird jetzt nicht, wir werden wahrscheinlich nicht am Samstagabend nach der Etappe uns hier noch eine Nachricht schicken, mein Gott, die Etappe werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Nee, aber es kann durchaus sein, dass die Kräfteverhältnisse, wie wir sie jetzt einschätzen und wie wir sie im Verlauf der Tour bislang gesehen haben, ganz andere sein werden. Weil das ist wirklich absolutes Hochgebirge am Tourmalet und da sind wirklich die reinrassigen Kletterer vorne. Da wird es dann auch, die Stunde der Wahrheit wird erschlagen für Alaphilippe.
Ja, und ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, dass ich das sage. Ich habe irgendwie so ganz, jetzt ganz große Hoffnung in Quintana. Irgendwie durch seine ganze Fahrweise bisher aufmerksam, wirkt jetzt nicht fahrig, wirkt, ne, also.
Nö, also für mich macht dann super Eindruck.
Auf ihn setze ich am Samstag. Und das ist ein, ich möchte am, also so, ne, meine Affinität zu England ist bekannt hier. Thomas soll auch eine super Tour fahren. Aber auf dem Zweikampf war nicht beim Tourmalet auch mal diese Nebeletappe oder so etwas, das gab es auch mal vor Jahren. Ne?
Klar, im Tourmalet ist es ganz oft sehr nebelig.
Ja, genau. Nebel, ich möchte Bernal und Quintana oben im Nebel, Fock, es soll für Thomas der Fock, der Nebel des Grauens werden und die zwei Stiefeln durch den Nebel weg. Das, ich möchte ein bisschen epische Spannung haben. Das wünsche ich mir für Samstag. Und Sonntag?
Ja, und am Sonntag ist ja eigentlich eine spannendere Etappe.
Ja.
Also es sind 185 Kilometer Limoux nach Foix und da haben wir ja dann die von dir gewünschte Bonifikation auf der vorletzten Bergwertung.
Mhm, genau. Weiß jetzt nicht, also ich glaube, man sollte auch ein bisschen an dieser Stellschraube drehen, diese Bonifikation zu erhöhen. Also einfach die Sekunden. Ne? Man macht es komplizierter, sehe ich auch ein. Aber ob den Leuten jetzt erklären muss, dass es, was ist das, 8,6 und 2 oder 8,6 und 4? Dass es diese Sekunden sind, da kann man auch sagen 30, 20, 10. Also ne, ob das eine erklärst oder das andere, das macht jetzt auch nach dem Braten auch nicht mehr fett. Das könnte ich mir vorstellen. Und ja, Sonntag, also ich freue mich auf das ganze Wochenende irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass das spannend und gut wird.
Ja, also am Sonntag ist eigentlich theoretisch auf dem Papier mal die Gelegenheit da, von weiter weg anzugreifen. Wenn du ja am Anfang ein, zwei Helfer in der Ausreißergruppe hast und dann an diesem drittletzten Berg, dem Port de l'Ers, 11,4 Kilometer mit 7% was probierst Und dann, ja, halt unten vielleicht noch nach dem vorletzten Anstieg einen Helfer in der Gruppe hast für dieses kurze, flachere Stück, dann würde sich das auch anbieten, für eine Mannschaft mit mehreren Optionen da halt mal einen rauszuschicken. Denk da an so einen Fahrer wie Landa oder Valverde.
Oh ja, Valverde hat sich bis jetzt auch sehr zurückgehalten, im positiven Sinne.
Ja, aber ich weiß gar nicht. Also für mich hat er sich so gefühlt schon aus der Gesamtwertung verabschiedet. Wie viel da ist er denn momentan? 13. da, 3,18 Rückstand. Gut. Aber ich fand es überraschend an der Planche de Belfi, wie früh der sich da aufgeopfert hat für die Mannschaft und gar nicht so auf seine eigenen Ambitionen gesetzt hat.
Nee, aber ich glaube, das hat er auch eingesehen, dass das nicht sein, also dass das nicht, dass er da nicht mehr mitmachen kann. Finde ich auch super. Also ich finde diesen eigenen, also ne, einen eigenen Anspruch an sich zu haben, ist ja in Ordnung. Aber auch die gesunde Selbsteinschätzung, dass er sagt, ich bin kein Gesamtklassementfahrer bei dieser Tour mit dieser Konkurrenz. Weil mal ehrlich, also ich habe eben mal die Wettquoten aufgemacht für die Gesamtwertung, weil mich hat interessiert, wer beim Zeitfahren da drin ist und ob überhaupt noch, ob die schon auf Roland Dennis reagiert haben. Da taucht er ja gar nicht auf. Also, ne, und da, also, und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber das,
Ja, im Zeitfahren sowieso nicht.
nee, da ist ja alles offen gewesen, ne? Da waren ja auch alle Tipps sozusagen, aber da taucht er bei den, warte mal, das ist Bergwertung, Siegwette. Ich gucke mal, ob er da irgendwo überhaupt noch Valverde. Ah doch, hier unten, Alejandro Valverde ist da so auf einer Stufe mit Richie Porter. Ach, mein Richie. Was ist eigentlich hier? Der hat sich ja auch schon versemmelt, ne? Education First Uran, der ist da auch, den hat sie auch an dem einen, an dem Montag erwischt, ne?
Ja, genau, das war das, wo wir vorhin drüber gesprochen
Ja.
haben.
Uran tauchte nur nicht auf, fällt mir jetzt auch gerade werden. Ja, also Alejandro Valverde mit Richie Porte, das finde ich noch ein bisschen zweifelhaft. Ich glaube, er ist vernünftig genug oder hat eingesehen, dass das nicht sein Ding ist dieses Jahr und an der Stelle, und das ist ja auch in Ordnung. Also finde ich gut, also ne, diese realistische Selbstanschätzung. Aber ja, klar, also er wäre jetzt auch so ein Kandidat, den ich an der Stelle, an dem Tag mit nach vorne schicken würde. Entweder als Relaisstation oder wenn hinten sich nichts tut und nichts klappt, der dann vorne auch durchaus auf Sieg fahren kann, ne, und einfach eine Etappe abschießen kann. Warum nicht? Ist auch alle ehrenwert an so einem Tag.
Und vielleicht noch was für die Mannschaftswertung tun
Ach, die
kann.
Mannschaftswertung. Entschuldigung, dass sie mir nicht als allererstes in den Sinn kam. Natürlich. ja, ich glaube, am Sonntag pfeifen die Movies auf den Großangriff in der Mannschaftswertung. Die schicken Valverde nach vorne, Landa in die zweite, an nee, Landa ist Landa in die zweite Wertung und hinten, ja, das wird der Tag für die Mannschaftswertung. Supi. Ich denke, weiter nach vorne werden wir nicht schauen, weil ich glaube, wenn ich mich richtig in meinen Kalender orientiert habe, dass wir am Sonntagabend dann versuchen, eine Sendung aufzuzeichnen.
Das ist richtig.
Ich hoffe, dass die Technik, mal kurz eine Rückmeldung. Letzte Woche war die Technik, oder letzten Sonntag war die Technik nicht so wirklich überragend. Ich glaube, diesmal höre ich keine Knackser und Gedöns. Deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, dass der Wechsel hier was gebracht hat. Ja. Wünsche euch bis Sonntag. Ach so, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sonntag würden wir dann auch mal wieder live streamen, glaube ich. Wer das also vor Sonntag hört und die Zeit findet, Sonntagabend, ich kündige es aber auch auf den normalen Plattformen dann an. Schmeißen wir den Stream an. Ich hatte jetzt für heute die Sorge, dass die Technik nicht steht, deswegen habe ich es mal nicht angekündigt, weil ich finde es blöd, das anzukündigen und es nicht zu machen. Aber für Sonntag kündige ich es dann jetzt damit an, weil wieder alles stabil aussieht. Möchte mich bedanken wieder bei allen Bestellungen über unseren Amazon-Link, bei allen Spenden. Hat jetzt jemand via PayPal noch mal was? Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wie ich gerade eben durch Zufall während der Sendung erwähnte, kam eine Spende rein von jemandem, der uns Auphonic Credits geschenkt hat. Super, das ist mir fast mit am liebsten, weil die kaufen wir eh regelmäßig oder müssen sie kaufen oder wollen sie kaufen. Und da haben wir uns jetzt einfach einen Kauf gespart, ne? Also ich sag mal, die Sendung und die nächste Sendung und die übernächste Sendung gehen dann einfach mal auf dich. Und das ist ja toll. Die Sendung, die nächste und die über. Ja, wahrscheinlich schon. Super. Und ja, ich wünsche dir, Thomas, eine schöne Tourwoche jetzt.
Ja, ebenso.
Kannst du viel gucken diese Woche?
Begrenzt, aber das passt schon.
Ja, ich werde, glaube ich, was haben wir heute? Heute ist Donnerstag. Ja, ich glaube, ich werde mir morgen kann ich vielleicht so die Zusammenfassung mir anschauen. Das ist ja auch schon mal was wert. Samstag, Sonntag muss ich mal gucken. Hier hat sich allerdings ein Besuch angekündigt. Kann ich nicht einfach ignorieren. Leider, leider. Nee, aber irgendwie wird sich das schon ausgehen, dass wir genug zu erzählen haben am kommenden Sonntag. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Tour und wir hören uns am Sonntag. Tschüss.
Tschüss.